damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht-Fußball-Show hier auf Radio Okawelle. Zur Ausgabe 315 begrüßt euch wie immer Markus Hörster. Hallo. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine im Studio. Ich freue mich auf einen tollen Gast der Braunschweiger Eintracht, Robin Heusser, der im Sommer zu den Löwen gestoßen ist. Der wird heute über seine bisherigen Erfahrungen und seine bisherige Karriere berichten. Ja, mein heutiger Gast, der kam im Sommer vom Karlsruher SC an die Hamburger Straße und hatte in dieser Saison schon zahlreiche Einsätze. Am Wochenende stand er bei der Heimniederlage gegen den VfL Bochum in der Startelf. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Robin Heusser. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, freut mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Warst du schon mal im Radio irgendwo?
Im Radio noch nicht, zumindest nicht live.
Aber ja. Podcast hast du gemacht. Ich glaube, beim KSC, da findet man auf YouTube auch ein interessantes Interview.
Genau. Das haben wir letztes Jahr gemacht und zumindest da die kleine Erfahrung.
Genau, wenn ihr Robin vielleicht nicht nur hören wollt, sondern auch mal sehen wollt, wie er erzählt, dann klickt da auf jeden Fall mal rein. Ja, ich habe angesprochen das Spiel Bochum. Sprechen wir zunächst eben über das aktuelle Thema. Weitere Niederlage gegen den VfL Bochum hieß es dann am Ende 0-2 zu Hause. Und die Gäste, die konnten ja durch Lenz nach einer Ecke bereits in der 7. Minute den Führungstreffer erzielen. Was hast du da gedacht in der Situation?
Ja, natürlich war es bitter, dann wieder so ins Spiel zu starten mit einem frühen Gegentreffer. Dann auch noch nach einer Ecke. Ich glaube, davor hatten sie nicht wirklich die großen Chancen oder es müsste auch wieder die erste richtige Chance gewesen sein. Und umso bitterer, dass wir da gleich in Rückstand geraten.
Genau, und die Fans, die waren natürlich auch enttäuscht. Ne? Das hat man richtig gemerkt, so um einen herum. Aber Chancen waren ja durchaus da in der ersten Hälfte. Also ihr habt euch da, glaube ich, nicht so verunsichern lassen. Auch du warst ja die ganze Partie über eigentlich sehr aktiv, immer nach vorne. Du bist ja sowieso einer, der immer ganz viel läuft und sehr aktiv ist. Und kurz vor der Pause, da erzielte ja der Max Marie sogar einen Treffer. Alle haben gejubelt und dann war es doch leider abseits. Was hat dann in der ersten Hälfte gefehlt für den Ausgleich? Was denkst du?
Zum einen das gewisse Matchglück, das man dann auch braucht, um den Ausgleichstreffer zu machen. Wir hatten du hast es angesprochen, wir hatten einige Chancen. Wir haben uns nicht verunsichern lassen, wir haben weitergespielt. Konnten da einiges auf die Beine stellen nach vorne und ja, meiner Meinung nach auch ein reguläres Tor, das wir dann erzielen durch Max. Und war auch sehr, sehr bitter, dass er das zurücknimmt, weil er der Meinung war, dass Joe Gomez da im aktiven Abseits war. Mhm. Aber das zieht sich gerade so ein bisschen durch. Wir machen weiter und hoffen, dass das Spielglück dann mal auf unsere Seite kippt.
War ja dann durch Videoanalyse, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Richtig.
Ja. Und dann gab es noch einen zweiten Jubel irgendwann. Also zweimal hat man gejubelt und dann war es dann doch leider kein Tor. Genau, so ist es manchmal, gehört eben auch viel Glück dazu. Ja, in der ersten Hälfte kann man sagen, hattet ihr sogar eigentlich mehr Chancen als die Bochumer, wenn man sich so die erste Hälfte generell anschaut. Dann nach der Pause lief es so ein bisschen ausgeglichener, würde ich sagen, insgesamt, was die Chancen angeht. Und auch das Niveau des Spiels. In Minute 73, hieß es dann 0-2 für die Gäste und das Ergebnis, das änderte sich dann eben auch bis zum Ende nicht mehr. Dann gab es noch einen Foul-Elfmeter in der Nachspielzeit, ich glaube in der 96. oder 97. Minute, also relativ spät. Und Polter hat geschossen, leider wurde gehalten, also ist es bei dem 0 geblieben für euch. Immer bitter, aber ja, da steckt man eben nicht drin. So ist eben Fußball, da gehört eben viel Glück auch dazu. Ne?
Ja, es passt so ein bisschen zur aktuellen Situation, dass der dann auch nicht reingeht. Ich kann mich erinnern, Polter hat uns am ersten Heimspiel oder im ersten Heimspiel zum Sieg geschossen. den holt er auch clever raus, das muss man auch an der Stelle sagen. Aber ja, wie ich es gesagt habe, das passt gerade zur Situation und macht es nicht besser. Aber auch da, Glück muss man sich auch ein bisschen erarbeiten und das wollen wir jetzt wieder. Wir wollen die Länderspielpausen nutzen und dann wieder angreifen.
Wie geht man denn in der Mannschaft mit jemandem um, der so einen Elfmeter dann nicht verwandelt? Wird der dann getröstet oder wie ist dann das Verfahren?
Auf jeden Fall. Also wir sind eine Mannschaft, wir gewinnen und verlieren zusammen. Und wenn einer einen Fehler macht, dann sind die anderen dafür da, den wieder aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil wir müssen einfach zusammen da raus aus der Situation und einfach zusammenhalten. Und dann schafft man auch wieder was Positives und geht in die richtige Richtung.
Genau, man muss optimistisch bleiben. Und insgesamt kann man, glaube ich, sagen, war das kein schlechtes Spiel von euch. Das war durchaus ein gutes Spiel. Und auch euer Trainer, der hat nach dem Spiel auch von einem guten Spiel gesprochen. Ihr habt, ja, wie ich finde, auch sichtlich gekämpft. Ne? Ihr wolltet das Ding drehen, auch noch in der ersten Hälfte. Hat dann eben, wie gesagt, nicht geklappt und konntet eben auch vielversprechende Chancen erspielen. Die Bochumer, die haben ja mit Uwe Rösler seit Anfang Oktober einen neuen Cheftrainer. Und auch er hat nach dem Spiel gesagt, Kompliment an die Braunschweiger. Sie haben uns sehr unter Druck gesetzt. Eben vielleicht hat einfach wirklich nur die letzte Portion Glück gefehlt. Wie habt ihr das mit dem Trainerstab im Anschluss analysiert?
Ja, ähnlich. Natürlich sind alle erstmal enttäuscht nach einer Niederlage und hört man das vom gegnerischen Trainer auch wieder und denkt sich, ja, wir hätten trotzdem gerne lieber Punkte mitgenommen. Ja, klar. Und davon können wir uns dann nichts kaufen, aber was wichtig ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ich glaube, ja, wie ich es gerade gesagt habe, es fehlt nicht viel und es kann auch sehr schnell wieder in die andere Richtung gehen, aber daran, also das muss man sich erarbeiten und einfach weitermachen und vielleicht noch eine Schippe drauflegen.
Genau, Düsseldorf, gutes Beispiel, da habt ihr ja sogar einen Auswärtssieg hingelegt. Genau, das kann natürlich immer mal wieder passieren und da sind wir auch optimistisch, dass es demnächst mal wieder 3 Punkte geben wird. Bochum, um darauf nochmal zurückzukommen, die hatten nach dem Trainerwechsel 2 Siege, 1 Remis konnten die einfahren und dann sind sie auch noch ins DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen. Also die hatten auch jede Menge Rückenwind, was die Erfolge angeht. Ist das auch immer so ein wichtiger Faktor, wenn man in so ein Spiel geht, wenn man mit Erfolgen reingeht?
Ja, es ist wesentlich leichter, mit Erfolgen in ein Spiel reinzugehen, weil man im Flow so ein bisschen ist. Man hat ein positives Gefühl, man ist mehr im Hier und Jetzt und ist vielleicht nicht so verkopft, wie es nach einer Niederlage ist, weil man dann doch versucht, ein bisschen was aufzuarbeiten. Da wird immer viel geredet und man versucht so ein bisschen die Situation ins Positive zu lenken. Und man verpflichtet sich eigentlich, so eine Wende hinzubekommen. Und wenn's gut läuft, dann ist alles ein bisschen leichter, alles geht ein bisschen flüssiger vonstatten. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was wir auch wieder gerne mal erreichen wollen.
Ja, und dann eher mit breiter Brust, ne? Irgendwie mit Stolz läuft man dann auf. Genau, das ist, glaube ich, mental gar nicht so einfach, da Optimismus aufrechtzuerhalten. Wird das irgendwie trainiert im Training oder bekommt man da Unterstützung, auch so psychologischer Art?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch eine Sportpsychologin, aber das will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Gewicht nehmen, sondern eher auch die Arbeit vom Trainer, der uns immer wieder pusht. Dann sind wir ja auch lange genug Sportler, um zu wissen, dass jeder mit Niederlagen oder mit Rückschlägen umgehen muss. Und der einzige Weg, also man hat immer 2 Optionen, finde ich. Die eine Option ist, man steckt den Kopf in den Sand und sagt, boah, alles blöd. Oder eben die andere Situation, die ist viel spannender und vielleicht auch nicht einfacher, aber die ist genau die richtige. Und zwar, dass man nicht wegsteckt, dass man einfach weitermacht, einfach wieder das Ruder in die Hand nimmt und nach vorne geht, Aktionen findet und einfach mit voller Energie nach vorne schaut. Weil nur so geht's und dieser Optimismus, damit, das fängt immer klein an, aber nur so kann man das wieder in die richtige Richtung lenken.
Also sich nicht in der Vergangenheit verlieren, sondern sich freuen auf die neuen Aufgaben und da eben immer mit neuem Elan rangehen. Ne?
Ja.
Genau, Mitte Oktober, ich habe es angesprochen, Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf, dann leider das Derby und auch die Partie in Nürnberg verloren und jetzt eben auch das Bochum-Spiel blieb ohne Punkte. Dein Mannschaftskollege Sven Köhler, der sagte nach dem Spiel jetzt am Sonntag, es tut heute weh, es wird morgen wehtun und die ganze Woche, da wir kein Pflichtspiel haben, also jetzt eben die Länderspielpause. Siehst du das auch so, dass es gerade in so einer Situation wie in so einer Länderspielpause dann umso schwieriger ist, dann mit einer Niederlage in diese Zeit zu gehen?
Ja, weil man kann es nicht so schnell wieder gut machen. Und deshalb sind englische Wochen zum Beispiel ganz spannend, weil dann ist man direkt wieder im Spiel und denkt nicht zu viel nach und muss nicht lange wieder trainieren, sondern kann es gleich wieder gut machen oder kann gleich wieder ans Werk gehen, sozusagen. Und ja, deshalb sehe ich es ähnlich. Trotzdem, ja, müssen wir da auch wieder anpacken und ein gutes Training auch wieder machen, damit wir in die richtige Stimmung wieder kommen für das Spiel, das dann nach der Länderspielpause kommt gegen Hertha.
Genau, da sprechen wir später noch drüber. Generell kann man aber sagen, ihr habt ja auch relativ schwierige Rahmenbedingungen. Gerade es sind einige verletzt, Lino Tempelmann zum Beispiel. Da ist, wie ich heute gelesen habe, fraglich, ob der überhaupt in diesem Jahr nochmal wiederkommt. Er wird in München wohl gerade behandelt, hat Benjamin Kessel in dem Interview auf eintracht.com gesagt. Da drücken wir natürlich alle Daumen, dass Lino bald wieder genesen sein wird. Er hatte ja schon Anfang der Saison, meine ich, mit einer Verletzung zu kämpfen, ne?
Genau,
und dann ging es wieder bergauf und jetzt schon wieder. Das ist natürlich irgendwie nicht so schön. Und es gab natürlich auch schon ein paar rote Karten in dieser Saison. Auch du hast im September gegen Elversberg gelb-rot gesehen. Und gerade auch im Derby war natürlich diese rote Karte sehr ärgerlich und hat euch natürlich auch nach hinten geworfen. Benjamin Kessel hat sich in diesem heute veröffentlichten Interview auch zu dieser Situation geäußert und sagt, die Verletzung und Sperren, die haben uns hart getroffen, sollen aber nicht als Ausrede gelten. Und für Letztere, also für die Sperren, sind wir zudem selbst verantwortlich. Wie kommt es aus deiner Sicht, dass das gerade so häufig passiert mit diesen Sperren? Und ja, was macht man dagegen? Wie wird da vielleicht auch gegengesteuert?
Also zum einen ist es so, das kann man wirklich keinem unterstellen, dass er irgendwie eine rote Karte aus Absicht geholt hat. Mhm. Das ist vielmehr so eine Situation, man will unbedingt etwas für die Mannschaft rausholen und da kommt man in so einen Modus, wo man vielleicht ein bisschen überpaced und dann ja mit ein bisschen mehr Risiko an die Sache rangeht und da hat es uns jetzt schon ein paar Mal getroffen, leider. Aber ja, einerseits zeichnet es den Charakter auch aus, weil jeder sich auch in die Verantwortung nimmt, etwas gut zu machen. Jeder ist bereit, alles reinzuhauen. Und ein paar Aktionen waren natürlich auch nicht dann so clever. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, vielleicht auch das Fingerspitzengefühl in der einen oder anderen Situation. Da nehme ich mich genauso rein. Und trotzdem, ja, wie es Benny gesagt hat, das soll keine Ausrede sein, sondern da müssen wir den Schritt gehen und wieder oder ja draus lernen und in Zukunft besser machen. Und am liebsten kriegen wir jetzt gar keine rote Karte mehr und können endlich die Spiele auch mit 11 Spielern beenden, weil das macht uns die Arbeit auch ein bisschen leichter. Und dann schenkt man keine Spiele sehr früh her. Und darum geht's, weil wir haben, glaube ich, in jedem Spiel bewiesen, dass wir konkurrenzfähig sind und dass es auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, in die richtige Richtung kippen kann. Und da muss man auch echt sagen, den Fokus darf man nicht zu sehr dann darauf lenken, weil sonst denkt man auch nur an Karten oder denkt man nur an Fouls und bloß keinen Fehler machen. Und da auch, ich finde immer wichtig, den Fokus darauf zu lenken, was kann ich beeinflussen für die Zukunft, fürs Hier und Jetzt. Und da geht es einfach darum, Lösungen zu finden, wie wir Spiele gewinnen oder wie wir in gefährliche Situationen kommen für den Gegner. und da die Sachen einfach besser machen.
Ja, man muss da so eine Balance finden, ne? Wie du sagst, irgendwie, wenn man dann nicht irgendwie ein Risiko eingeht, dann kann man auch keine Spiele gewinnen, ne? Das ist irgendwie immer so eine Abwägungssache. Genau, aber drücken wir die Daumen, dass jetzt erstmal keine Rotsperre mehr kommt. Gerade wenn wichtige Spieler wegfallen, die eben auch gerne mal Tore schießen, dann ist es halt für die Eintracht eben nicht so schön, ne? Ja, Robin, du bist heute zum ersten Mal in Eintracht Intim zu Gast und bei uns ist es Tradition, ein kleines Kennenlernspiel mit den Gästen zu spielen, die zum ersten Mal bei uns zu Gast sind. Und ja, da gibt es jetzt 9 Fragen insgesamt, das sind Satzanfänge und darauf kannst du einfach spontan reagieren. Das sind auch Themen, die so ein bisschen über den Sport hinausgehen und dann lernen wir dich ein bisschen besser kennen. Wollen wir es einfach mal probieren?
Ja, gerne.
Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich?
Da wäre ich wahrscheinlich auch Student, wie gerade auch, und würde das nochmal schneller absolvieren können.
Okay, was studierst du gerade?
Sport Business Management, also nach meinem Bachelor auf Arts.
Ah ja, also neben der Profikarriere studierst du. Wie weit bist du?
Ich bin jetzt im letzten Semester, habe noch ein paar Hausarbeiten vor mir und genau. Hoffe, dass ich die bald schreiben kann.
Ja, da drücken wir natürlich alle die Daumen. Genau. Und das ist bestimmt auch eine Herausforderung, neben dem ganzen Training und so, sich darauf zu konzentrieren. Ne?
Ja, ist nicht ohne. Deswegen sage ich auch, also abends sich nach einer Doppeleinheit nochmal hinzusetzen und was zu lernen, ist schon nicht so ohne. Da gehört viel Disziplin dazu. Mhm. Deswegen habe ich es auch ein bisschen gesteckt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ja. Muss man durch und einfach machen.
Ja, aber ist ja wahrscheinlich hilfreich, wenn es darum geht, dann irgendwann nach der aktiven Karriere auch im Sport Fuß zu fassen, ne?
Auf jeden Fall. Also der Sport interessiert mich schon immer, nicht nur wegen Fußball, sondern einfach, ja, weil er so viele Facetten mitbringt. Und genau, das war so mein Ziel damit.
Sehr gut, viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Zweite Frage, meinen Urlaub, den verbringe ich am liebsten?
Mit meiner Familie, mit meiner Freundin, einfach zum Runterkommen, zum Entspannen.
Ja. Und wo verreist du gerne hin?
Ich würde gerne alles mal so ein bisschen sehen. Habe ich gar kein spezielles Ziel.
Wo warst du zuletzt?
Jetzt muss ich gerade überlegen, wo war ich zuletzt?
In diesem Jahr irgendwo gewesen?
In diesem Jahr war ich in Griechenland. Auf Kreta waren wir, genau.
Das ist doch bestimmt nett.
Ja, super. Also ich mag das griechische Essen sowieso und ist einfach entspannt. Ist nicht so ein langer Flug.
Ja, das stimmt. Das ist erreichbar. Dritte Frage, Fahrrad oder Auto?
Also das Auto benutze ich wesentlich häufiger. Deswegen würde ich schon mit dem Auto gehen, aber ich habe nichts gegen eine entspannte Fahrradtour.
Genau, und heute bist du sogar zu Fuß gekommen.
Richtig, ich hatte es nicht so weit, deswegen war es fußläufig erreichbar.
Perfekt, gleich noch ein abendliches Training, genau. Das wichtigste Gerät in meinem Haushalt ist?
Ich würde sagen, mein Airfryer. Damit mache ich ziemlich viel oder koche ziemlich viel. Und braucht man auch als Sportler eine gute Ernährung. Und deswegen würde ich mit dem Airfryer gehen.
Ja, das ist doch ein praktisches Gerät auf jeden Fall. In meinem Kühlschrank,
Da ist immer Rote-Bete-Salat. Ich bin so ein kleiner Fan von so ein bisschen Meal-Prep. Und da mache ich immer meinen Rote-Bete-Salat mit Feta-Käse. Den habe ich auch schon den einen oder anderen Mannschaftskollegen empfohlen. Und der ist eigentlich immer im Kühlschrank.
Okay, werde ich mal probieren auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Mit diesem Promi würde ich gerne mal was trinken gehen.
Promi, am liebsten mit Lionel Messi. Da würde ich gerne ein paar Fragen beantwortet haben.
Ja, das haben schon viele beantwortet hier, genau. Also da könnt ihr eine Gruppe bilden und dann mit Lionel hier im Magni-Viertel zum Beispiel um die Häuser ziehen.
Ja, wenn er Zeit hat. Also ich würde mir die Zeit auf jeden Fall für ihn nehmen.
Ist er eingeladen. Und dann müsste er aber auch hier vorbeikommen in Eintracht Intim.
Ja, sehr gut.
Eine Fußballregel, die meiner Meinung nach abgeschafft werden sollte, ist?
Tatsächlich hatten wir diese Frage schon in der Frage der Woche mal. Ich habe da auch gesagt, die Regel, dass man nicht mit dem Schiri diskutieren darf, weil manchmal ist es schwer, sich zurückzuhalten und da muss man schon Verständnis für die Emotionen der Sportler auch ein bisschen zeigen.
Genau. Diese Social Media App benutze ich am liebsten.
Ich benutze am meisten, glaube ich, Instagram. Ja.
Genau, hast ein eigenes Profil, kann man dir auf jeden Fall folgen und ein bisschen hinter die Kulissen vielleicht blicken, genau. Radio oder Podcast?
Ich finde beides ganz gut. Heute ist erstmal Radio, ich finde es sehr entspannt, muss ich sagen. Podcast kann man natürlich immer mal abhören, fließt aber, wie ich ja gehört habe, ineinander ein, deswegen
genau.
Gerne Radio.
Genau, gut, dass du es ansprichst. Eintracht Intim gibt es eben auch als Podcast zum Nachhören unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr die letzten paar Folgen verpasst habt, dann hört gerne mal rein. Ja, und ich gebe euch ja auch immer die Möglichkeit, Fragen zu schicken. Und bei Instagram haben da einige auch Gebrauch von gemacht, unter anderem Leopold. Der fragt, woher hast du die Narbe am Kopf? Du hast an der, ja, was sagt man, Schläfe oder hier an der linken Seite hast du so ein bisschen so eine Aussparung auch in deinem Haar. Das hat er, glaube ich, angesprochen.
Genau, warum habe ich die Narbe am Haar oder im Haar? Das war eine Kopfverletzung, die ich in meinem letzten Spiel für Nürnberg hatte oder erlitten habe. Und zwar habe ich die Stirnhöhlenvorderwand gebrochen.
Ah.
Und da musste man das operativ aufschneiden, also einmal quer drüber vom rechten bis zum linken Ohr, einmal eine Linie ziehen und da wurde es quasi mit dem Messer aufgeschnitten und dann wurden einzelne Fragmente wieder dahin gesetzt, wo sie hingehören und eine Milchsäureplatte reingesetzt, um dann die Stirnhöhlenvorderwand wieder gerade wachsen zu lassen und es war so ein Kopf-an-Kopf-Zweikampf, wo ich den kürzeren gezogen habe, weil der Knochen an der Stelle ein bisschen dünner war.
Und wie ist das passiert?
Ein langer Ball über mich drüber und dann sind wir beides im Kopf halt hochgegangen mit ordentlich Wucht aufeinander zu und mir hat es die Stirnhöhlenvorderwand getroffen.
Ah, und ich habe dich im Vorgespräch darauf angesprochen, auf die Frage, und da hast du erzählt, das war mitten in der Corona-Pandemie oder zu Beginn der Corona-Pandemie. Erzähl mal, das war so eine ganz mysteriöse Atmosphäre.
Ja, es war sehr witzig im Nachhinein. Und zwar war die OP, glaube ich, rund um den 17. März oder irgendwann im März 2020. Und da hat es alles angefangen mit dem Lockdown. Und ich war eben im Krankenhaus und habe auf meine OP gewartet und musste dann noch ein paar Tage unter Beobachtung dort bleiben. Und dann hat mich meine Freundin dann abgeholt, als ich wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Und dann sind wir irgendwie rausgefahren und da habe ich irgendwie nach draußen geschaut und es war kein Mensch auf der Straße. Und ich hatte irgendwie gedacht, was ist denn hier los? Funktioniert da oben vielleicht doch nicht mehr alles? Und dann, weil ich dadurch, dass ich im Krankenhaus war, relativ wenig mitbekommen hatte, weil ich auch nicht viel aufs Handy schauen durfte durch die Kopfgeschichte. Und dann bin ich so rausgekommen und da war ich auf einmal in der Geisterstadt unterwegs.
Ja, wie in einem Science-Fiction-Film, wo einer, tiefgefroren durchs All schwebt und dann in seine Heimat zurückkommt. So ähnlich, ne?
Genau, aber da wurde ich ziemlich schnell wieder aufgeklärt. Also
sehr gut.
Da wurde mir eine Maske dann umgehängt zu der Zeit und dann sind wir erstmal einkaufen gegangen.
Ja, aber schwere Verletzung. Da merkt man, ne, wie gefährlich das ist, gerade wenn man mit Köpfen zusammenstößt. Ne? Da ist eine ganz schöne Kraft dahinter. Hast du heute noch Beschwerden? Merkst du das in irgendeiner Form? Oder war es auch erstmal komisch, den Kopf beim Fußballspielen wieder zu benutzen?
Ja, man kommt natürlich nicht drum rum, den Kopf wieder zu benutzen. Zu der Zeit, dadurch, dass die Corona-Pandemie zu der Zeit war, hatte ich auch eine lange Pause. Und die Ärzte haben mir auch zugesichert, dass da alles wieder ordentlich zusammenwächst. Der Schädel, der ist da gut verknöchert. Und dann war es auch nicht mehr das große Problem. Aber ja, die Gesundheit ist, glaube ich, alles, was wir haben. Und ja, jeder, der verletzt war, der weiß, dass man die Gesundheit auch pflegen muss oder sich pflegen muss, dass man möglichst fit bleibt.
Ja, und gerade der Kopf, ne, ist sehr kritisch.
Genau. Ja, unbedingt. Der wird ja auch immer mehr geschützt jetzt. Bei jedem Kopfzusammenstoß unterbrechen die Schiedsrichter ja auch mittlerweile, was ich sehr gut finde. Und genau, deswegen, da sollte man schon Rücksicht drauf haben.
Genau, können ja auch Blutungen entstehen und so, die das Gehirn dann beeinträchtigen. Ne? Also sind wir auf jeden Fall froh, dass alles wieder so gut verheilt ist.
Danke.
Ja, vielen Dank, Leopold, für die Frage. Du bist 1998 in Aschaffenburg geboren. Die Stadt gehört ja zu Bayern, wenn ich richtig recherchiert habe, liegt aber ganz in der Nähe von Frankfurt. Wenn man sich so deine Station insgesamt anschaut, dann ist Braunschweig auf jeden Fall die nördlichste Stadt, die du bislang angesteuert hast. Wie gefällt es dir in Braunschweig bislang? Im Juli bist du, glaube ich, gekommen, ne? Oder vorgestellt worden.
Genau, richtig. Ziemlich spät in der Vorbereitung bin ich dann hergewechselt. Und mir, ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht von Braunschweig. Wie du es gesagt hast, ich war jetzt noch nicht so oft im Norden unterwegs und Braunschweig war für mich auf den ersten Blick nicht eine Stadt, wo ich gedacht habe, dass es so schön sein kann. Und als ich dann die ersten Wochen hier war und auch mal durch die Stadt gelaufen bin, war ich positiv überrascht, wie ich es gesagt habe. Sehr, sehr schöne alte Gebäude, auch ja, mit dem Schloss natürlich in der Mitte. Ja, es gibt sehr, sehr schöne Ecken. Gefällt mir gut.
Also warst du vorher noch nicht da so als Tourist? Du hast hier schon gespielt, ne, das schon, aber du hast keine persönliche Beziehung irgendwie zu Braunschweig gehabt, oder?
Nee, genau. Also wir haben damals, glaube ich, auch sogar als wir zu Gast waren hier in Braunschweig, haben wir im Steigenberger Hotel geschlafen mit der Mannschaft. Und da bin ich auch, also da ist ja auch so ein Park in der Nähe, da habe ich auch schon gesagt, oh, ist ganz schön hier. Aber so in der Stadt war ich vorher noch nie unterwegs.
Ja, ja.
Oder bin ich hingekommen. Ja, aber gefällt mir gut.
Sehr schön. Genau, hat man ja wahrscheinlich auch gar nicht so die Zeit, wenn man auf Auswärtsfahrt ist mit der Mannschaft.
Da sieht man nur den Fußballplatz meistens.
Genau. Ja, Braunschweig ja generell auch fußballverrückte Stadt, wirst du ja mittlerweile mitbekommen haben. Wie wurdest du von den Fans aufgenommen? Was hast du da so für Rückmeldungen bekommen?
Also meine Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind sehr positiv. Ich wurde gut empfangen, da gehört natürlich auch die Mannschaft dazu, die mich sehr, sehr gut aufgenommen hat von Anfang an und die mir es auch leicht macht, weil ich mich wohlfühle. Und genau, die Fans gehen mit, das ist, sowas ist immer cool und ich glaube, da bin ich auch ein Spieler, der versucht, alles reinzuwerfen und das wird, glaube ich, auch honoriert und so solche Rückmeldungen bekomme ich dann.
Manchmal gibt es ja auch öffentliche Trainingseinheiten, dann sind ja Fans auch da. Wie wichtig ist dir so die Interaktion mit den Fans?
Ist sehr wichtig. Also die Fans, ohne die Fans wäre, glaube ich, Fußball nicht der Fußball, den wir kennen. Und jeder Fan ist wichtig und trägt seinen Teil dazu bei, dass es einfach Spaß macht, Fußball zu spielen. Oder ja, ich habe es vorhin gesagt, Sport hat so viele Facetten und die Emotionen und die Leidenschaft, die gehört dazu und da sind die Fans enorm wichtig.
Kanntest du schon Mannschaftskollegen aus deinen vergangenen Stationen?
Man kennt sich natürlich, weil man oft gegeneinander spielt, aber jetzt wirklich zusammengespielt hatte ich mit keinem.
Mhm.
Aber ja, Man läuft sich immer mal über den Weg und genau, verfolgt so die Karrieren der anderen Spieler natürlich. Deswegen so vom Hörensagen eher.
Ja. Genau, aber man schweißt ja als Mannschaft bestimmt schnell auch zusammen. Jeder hat das gleiche Interesse, ne? Und da ja, bildet sich, glaube ich, schnell auch eine Gemeinschaft, oder? Wie wurdest du aufgenommen von den Mannschaftskollegen?
Ja, genau. Also wie ich es gesagt habe, also die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich kam ja relativ spät in der Vorbereitung noch dazu. Und ja, von Anfang an, also ich habe gemerkt, die Truppe macht richtig Spaß und sind super Typen da, oder allgemein, unsere Mannschaft ist richtig intakt. Wir können miteinander über alles sprechen und das finde ich sehr, sehr wichtig, vor allem wenn es jetzt in schwierige Phasen geht. Und genau, so wurde mir auch zugesichert, dass es die Jahre über immer ein sehr hoher Faktor war, warum es dann immer auch mit dem Klassenerhalt geklappt hat.
Verbringt ihr in der Freizeit auch mal Zeit zusammen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben da immer unser Restaurant, wo wir einmal eine Woche vielleicht hingehen und zu Trullo. Ich weiß nicht, ob es die anderen schon mal erwähnt hatten. Und ansonsten, ja, Wir machen immer mal was zusammen. Ich habe jetzt letztens mit Louis mal Dart gespielt oder ja, einfach was ansteht. Ja, machen wir schon was.
Sehr schön, also nicht nur Fußball spielen. Ich habe gelesen in dem Artikel, wo du vorgestellt wurdest aus dem Juli, dass Eintracht schon länger ein Auge auf dich hatte. Benjamin Kessel hat das in dem Statement gesagt. Schon seit Ulmer Zeiten, also irgendwann Zeitraum 2020 bis 2022. Wieso hat es vorher nicht geklappt und warum hat es jetzt geklappt?
Vorher hat es nicht geklappt, weil Braunschweig ein bisschen spät dran war zum einen. Zum anderen hatte ich zu der Zeit ziemlich viele Angebote und musste mich dann etwas früher entscheiden, wo es dann letztendlich hingeht. Und da waren einfach andere Gespräche ein bisschen fortgeschrittener. Und trotzdem ja, hatte ich Braunschweig auch immer im Auge und wusste, dass hier ja eine sehr fußballbegeisterte oder ein sehr fußballbegeisterte halt eine sehr fußballbegeisterte Stadt ist, so rum. Und der Verein, der gehört, glaube ich, auch in die zweite oder so, wenn nicht sogar in die erste Liga, was die Fans angeht.
Das stimmt auf jeden Fall. Karlsruhe war deine Station, bevor du jetzt zu Eintracht kamst. Du hattest dort in der vergangenen Saison, ich habe nachgeguckt, insgesamt 28 Einsätze. Einige davon waren aber relativ kurz. War das auch ein Grund, warum du dich nach was anderem umgeschaut hast?
Das war sicherlich auch ein Grund, weil es in der Kommunikation vorher ein bisschen anders war. Aber nichtsdestotrotz musste ich auch sagen, war die Rolle, ich wollte wieder mehr spielen, ich wollte auf dem Platz stehen und wusste aber auch, dass Karlsruhe eine gute Mannschaft hat. Und hier habe ich, glaube ich, die Chance zumindest, dass ich mehr Spielminuten bekomme, wenn ich die Leistung bringe. Und darum geht es am Ende. Ich will spielen und genau, deswegen der Schritt.
Genau, deswegen heißt es ja Fußballspieler, ne?
Genau.
ich glaube, mit 3 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mit dem Fußballspielen angefangen, also sehr jung. Wie kam das zustande? War das familiär geprägt oder wie kamst du zum Fußballspielen?
Ja, das war auf jeden Fall familiär geprägt. Mein Vater hat immer Fußball gespielt. Der war leidenschaftlicher Torschütze. Da bin ich schon immer als kleiner Junge mitgegangen zu den Spielen, habe dann in der Halbzeit oder auch nach dem Spiel noch fleißig aufs Tor geschossen. Und mein Bruder ist genauso fußballbegeistert und hat auch Fußball gespielt. Und genau, Mama war auch immer dabei bei den Spielen. Da war es für mich klar, dass ich auch mit Fußball anfange.
Ja, aber nicht im Profibereich oder waren die auch in höheren Klassen unterwegs?
Die waren nicht im Profibereich. Früher war es, also ja, mein Vater wurde, glaube ich, dann nicht so unterstützt. Da bin ich quasi der Erste in der Familie, der so auf der professionellen Ebene jetzt spielen kann, aber auch dank der Unterstützung von meiner Familie. Das muss man auch an der Stelle sagen. Was meine Mama da vor allem im Anfang der Karriere auf sich genommen hat oder auch mein Papa, der immer zu Spielen gekommen ist, obwohl er unter der Woche sehr viel gearbeitet hat, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und mein älterer Bruder, mit dem habe ich halt außerhalb von Trainingszeiten immer gut spielen können. Mhm. Und das war immer ein Ansporn, obwohl er älter ist, vielleicht noch den Gang zuzulegen, dass ich da mithalten konnte.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja, dazu noch eine, oder generell zu dieser Zeit, als du Kind warst, noch eine Fanfrage von Nele. Die fragt auf Instagram, hattest du einen Lieblingsverein in deiner Kindheit?
Ja, hatte ich. Und zwar auch, da wird mir auch quasi so ein bisschen reingeboren, wenn der Papa Fan ist von Bayern München, dann bist du es irgendwie auch. Dann noch, natürlich, wir kommen aus Bayern, du hast es vorhin angesprochen, Aschaffenburg liegt in Bayern. Da waren die meisten in der Umgebung Bayerns-Fan, da wurde man es auch. Es hat sich aber ein bisschen gelöst, muss ich sagen, über die Jahre, auch wenn man dann die ersten Spiele gegen Bayern gemacht hat oder auch auf professioneller Ebene Fußball spielt, dann entfernt man sich eher davon und will einfach guten Fußball sehen und genau.
Genau, angefangen hast du aber nicht bei Bayern München, sondern beim DJK Hain und dann ein bisschen später beim SV Viktoria Aschaffenburg. 2013 dann der Sprung zum 1. FC Nürnberg. Da klopfte dann das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum, an. Wie kam es dazu?
Genau, also Aschaffenburg hatte damals auch schon ein NLZ, da konnte man sich zumindest gut zeigen, was in Bayern angeht, dann geht es so über die sogenannten Auswahlteams, Bayern-Auswahl, Förderkader, wurden dann sämtliche Vereine auf mich aufmerksam und dann haben wir auch aufgrund des Schulsystems ein bisschen gehandelt und sind dann, oder dann bin ich nach Nürnberg gewechselt, ins Internat dort. Es war auch sehr aufregend und auch eine lehrreiche Zeit. Mhm. War auch sicherlich nicht einfach, mit 15 dann von zu Hause auszuziehen. Dann habe ich ja 7 Jahre für Nürnberg gespielt und meine ganze Jugend dort verbracht, ja.
Ja, also eine ganze Zeit. Im Sommer 2017 wurdest du in den Kader der zweiten Mannschaft auch aufgenommen vom 1. FC Nürnberg, wurde später sogar Mannschaftskapitän, ich meine 2 Jahre später, 2019. Mhm. Der Sprung zu den Profis, der hat dann nicht geklappt. Warst du da enttäuscht oder hast du das eher vielleicht auch als Chance gesehen? Du hast gesagt, du warst eine lange Zeit bei Nürnberg. Hast du das vielleicht auch als Chance gesehen, mal woanders hinzukommen und nochmal andere Eindrücke zu bekommen?
Enttäuscht war man auf jeden Fall, aber ich konnte mir es dann rückwirkend so erklären, ich hatte auch sämtliche Verletzungen und musste da vielleicht auch den einen oder anderen Schritt noch gehen und Erfahrungen sammeln und deswegen war es auch der logische Schritt, dass ich dann weg von Nürnberg mal gehe, um ja da neue Erfahrungen zu sammeln, auch in eine Männermannschaft zu gehen, die Regionalliga Südwest dann nochmal zu erleben, die deutlich stärker nochmal ist als die Regionalliga Bayern. Und so bin ich eigentlich über die ganzen Jahre, habe ich mir es immer Stück für Stück erarbeitet, bin über eine bisschen längere Distanz gegangen in der jungen Zeit oder in meiner jungen Karriere. Und dafür bin ich aber trotzdem dankbar, weil die Erfahrung nimmt mir keiner mehr. Und ich weiß genau, warum manche Schritte oder manche Dinge geklappt haben und manche vielleicht auch nicht.
Mhm. Genau, von der Regionalliga Bayern ging es dann für dich in die Regionalliga Südwest. SSV Ulm war dann eine Station eben in der Corona-Zeit. Ich habe in dem Interview gehört, 89 Spiele in 2 Jahren. Das war ganz schön spielintensiv, oder? Warum waren das so viele Spiele?
Das war zum einen deswegen, ich hatte es angesprochen, das war ja die Corona-Zeit, in der ich mein letztes Spiel für Nürnberg gemacht habe. Und dann war so eine lange Zeitspanne, in der keine Spiele waren. Und diese Spiele, da zähle ich dann den WFV-Pokal zum Beispiel dazu, vom Vorjahr, den musste ich dann mit Ulm in dem Jahr, wo ich dann schon bei Ulm gespielt habe, nachholen. Zeitgleich war dann die neue Runde des WFV-Pokals. Mhm. Dann war es noch so, dass in der Liga 42 Spiele waren, also in der ganzen Liga waren 22 Mannschaften, durch das Groß Asbach, glaube ich, in der Zeit abgestiegen war aus der dritten Liga. Ja, dadurch hatte ich, glaube ich, in dem einen Jahr schon fast 50 Pflichtspiele gehabt.
Oh, ja.
Und deswegen die hohe Zahl. Und kennt man so eigentlich nur, wenn man international gespielt. Und war eine sehr intensive Zeit, aber auch, ja, sehr, sehr schön, weil man viele Spiele hatte.
Ja, auf jeden Fall sehr lehrreich bestimmt. Ja. In der Saison 2022-23 dann dein Profiliga-Debüt beim Drittligisten SVW in Wiesbaden und am Ende der Saison, du hast wie gesagt in der dritten Liga angefangen, habt ihr dann Aufstieg sogar in die zweite Liga geschafft. War das so für dich rückblickend dein Karriere-Highlight? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also ein Aufstieg ist immer ein Highlight. War mein erster Aufstieg, war auch eine besondere Zeit in Wiesbaden. Wir hatten ein super Team, haben uns alle gut verstanden und diese Euphorie, wenn man da oben mitspielt und es dann am Ende packt. Wir sind dann über die lange Distanz, über die Relegation gegangen. Und ja, es war einfach unvergesslich und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und hat dann die Karriere, die bei mir so langsam vonstatten ging, auch ein Stück weit beschleunigt dann wieder, ja.
Ja, und du bist dann ja in Wiesbaden auch geblieben und in der darauffolgenden Saison, das hat jedenfalls Wikipedia so geschrieben, warst du bei allen 34 Spielen in der Startelf. Das ist natürlich eine tolle Bestätigung auch für deine Leistung, ne?
Ja, also das war echt ein gutes Jahr für mich persönlich, individuell, und hat, ja, riesig Spaß gemacht, dann endlich in der zweiten Liga zu spielen.
Genau, das Jahr, das endete dann mit einem Abstieg. Ja. Dann bist du zum KSC gegangen und damit in der Liga 2 geblieben und jetzt eben zur Braunschweiger Eintracht. Also du wolltest auf jeden Fall auf diesem Niveau weiterspielen. Das war für dich keine Option, wieder eine Liga runterzugehen, oder?
Genau, also ich habe gerade in dem Jahr in Wiesbaden gemerkt, dass das Leistungsniveau auf jeden Fall da ist. Und auch wenn es als Mannschaft nicht gereicht hat, kamen ja dann auch die Angebote und da war wirklich klar, die Zweitliga ist da, wo ich auch spielen möchte oder wo ich mithalten kann. Und das habe ich dann auch in dem Jahr mit Karlsruhe bewiesen und ich hoffe, dieses Jahr funktioniert es auch.
Auf jeden Fall, da sind wir sehr optimistisch. Genau, du bist 27 Jahre jung, also im besten Fußballeralter. Was hast du dir noch so als Ziele gesteckt? Was würdest du gerne noch erreichen in deiner aktiven Karriere?
Ich würde auf jeden Fall gerne wieder die Klasse halten, dann auch als vielleicht Stammspieler. Aber ich habe auch gelernt, dass es A und O ist, dass die Mannschaft Erfolg hat. Dass man als Truppe einfach zusammengeschweißt ist, eine gute Zeit hat und positive Erfolge feiern kann. Und mein Ziel natürlich ist es, vielleicht nochmal in die erste Liga zu kommen. Und dafür gibt man jeden Tag alles. Und im Fußball geht es sehr, sehr schnell. Und da sollte man immer das Maximum anstreben.
Genau, du hast es ja vorhin gesagt, du wünschst den Eintracht-Fans auf jeden Fall erste Liga. Also vielleicht wird es ja dann irgendwann warm mit dir, mit Robin. Am Freitag aber erstmal nächste Aufgabe, bevor es soweit ist. Ihr fahrt zum Tabellenachten nach Berlin. Wie schätzt du denn die Partie ein gegen Hertha am Freitag?
Das Gute ist, durch die Länderspielpause hat man genug Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten. Und man muss sagen, Hertha kommt aus einer ganz anderen Phase. Die hatten jetzt zuletzt viele Erfolge oder viele Siege eingestrichen. Und sowas Gegensätzliches ist immer eine gute Chance, weil man vermeintlich sagt, man hat nichts zu verlieren. Und wir wollen auf jeden Fall die Hertha da ärgern und vielleicht im eigenen Wohnzimmer schlagen, ja.
Ja, wir drücken auf jeden Fall alle verfügbaren Daumen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Robin, für den Besuch heute Abend. War wirklich ein nettes, sympathisches Gespräch. Ich wünsche dir und der gesamten Mannschaft viel Erfolg am Freitag und natürlich auch für den Rest der Saison. Die läuft ja noch ein bisschen und da sind wir alle optimistisch, dass es wieder nach oben geht. Vielen Dank, Robin.
Vielen Dank, Markus.
Ja, vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Vielen Dank an Eintracht Braunschweig für die tolle Unterstützung der Sendung, für die Karten unter anderem. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und die nächste Sendung, die hört ihr in 4 Wochen. Und wenn ihr im Kalender schaut, dann ist das genau der 9. Dezember. Ja, und bis zum 9. Dezember, da wünscht euch Markus Hörster eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut.
Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.